Genau, was wir gern damit erreichen wollen, heute mit dem Gottesdienst, das ist, euch Appetit zu machen, Gott zu suchen, auf die Art, die zu euch passt, die eurem Wesen und eurem Stil entspricht und vielleicht auch ganz neue Wege auszuprobieren, wie ihr Gott nahe kommen könnt. Von mir gibt es jetzt erstmal noch ein kleines Vorwort, bevor dann die einzelnen Leute starten. Und mein erster Punkt ist der, dass Gott Gemeinschaft mit uns will. Also davon können wir ausgehen. Gott will wirklich Gemeinschaft mit uns haben. Er will uns mit seiner Gegenwart beschenken. Das zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel. Das fängt an in der Schöpfung, dass Gott nämlich einen Menschen schafft, als ein Wesen, das in der Lage ist, seine Liebe zu empfangen und ihn freiwillig wieder zu lieben. Und ich glaube, dass das bis heute eigentlich unsere höchste Berufung ist, einfach jemand zu sein, der mit Gott lebt, der ihn liebt, ihn immer besser erkennt, mit ihm unterwegs ist und sich von ihm lieben lässt. Die Reihenfolge ist nur andersrum. Erst sich von ihm lieben lässt und ihn dann wieder liebt. Genau, das zieht sich, wie gesagt, durch die ganze Bibel. Die Glaubensväter, denen sich Gott offenbart, immer wieder ist Gott derjenige, der Initiator ist, nicht die Menschen, sondern Gott ist es, der Menschen anspricht, der sie beruft. Ob das Abraham ist oder Mose am brennenden Dornbusch. Schließlich beruft sich Gott ein ganzes Volk, Israel. Ihr kennt die Geschichten mit allen Höhen und Tiefen. Und was sich dort immer wieder durchzieht, durch diese Problematik auch mit Israel, dieser Abfall und die guten Zeiten, die sie hatten mit Gott, das ist eigentlich immer wieder dieser Aufruf Gottes, dass er sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann will ich mich von euch finden lassen. Das ist eigentlich immer so der Tenor, den die Propheten dem Volk bringen. Ja, und dann erfährt das Volk Israel was ganz, ganz Neues. Mit Jesu kommen wird alles anders. Er ist eben nicht nur der Prophet, wo ab und zu mal Gegenwart Gottes aufleuchtet in seinen Reden oder in seinem Handeln, sondern mit Jesus kommt selbst die Gegenwart Gottes auf die Erde. Insofern was ganz Neues, was ganz Besonderes. Und Jesus hat es auch so gesehen. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Aber Jesus ist natürlich nicht nur Gottes Gegenwart. Er bringt auch in ganz besonderer Weise die Leute mit Gottes Gegenwart in Berührung. Da gibt's in der Bibel massenhaft Beispiele, wie Jesus sozusagen der Vermittler der Gegenwart Gottes ist in das Leben von Menschen hinein. Das sind zum Beispiel die Heilungen. Und ich kann es mir wirklich kaum vorstellen, was ein Mensch erlebt, der Jahre oder Jahrzehnte schwer krank ist und dann erlebt, wie er geheilt wird, wie er das empfindet, was da auch seelisch in dem Menschen vorgeht, kann ich mir kaum vorstellen. Aber ich glaube, dass es ja der Wahnsinn halt ist. Oder eine andere Geschichte, wie Jesus Gottes Gegenwart zu jemandem bringt. Eine meiner Lieblingsstellen ist diese Berufung des Petrus, wo Jesus also gepredigt hat vom Boot aus und dann sagt er zu den Jüngern, werft doch nochmal eure Netze aus. Und dann erwidern sie, ihr kennt das alle, Herr, aber wir haben doch schon die ganze Nacht gefischt und haben nichts gefangen. Aber, weil du es sagst, machen wir das nochmal. Und dann werfen sie die Netze aus und dann sind die Rappel voll und plötzlich macht's Klick bei Petrus. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie ihm die Gänsehaut den Rücken runterläuft und er merkt, was ist das jetzt? Und er sagt dann diesen berühmten Satz, Herr, geh fort von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Auch so kann man reagieren auf Gottes Gegenwart. Ja, also Jesus ist die Gegenwart Gottes, er zeigt den Menschen die Gegenwart Gottes und natürlich, er versetzt uns überhaupt erst in die Lage, Gegenwart Gottes zu spüren oder in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wir hier alle, wie wir hier sitzen, wir sind die Heiden. Wir haben mit Gott eigentlich gar nichts zu tun. Also wenn man von der biblischen Heilsgeschichte ausgeht, sind wir die aus Gnade und überhaupt erst durch Jesus dazukommen können. Die also, für die es was ganz Besonderes ist, mit dem lebendigen Gott überhaupt in Berührung kommen zu dürfen. Genau. Also Jesus, der uns das möglich macht durch sein Kreuz, der diesen krassen Bruch, den die Menschheit mit Gott vollzogen hat, geheilt hat und uns überhaupt erst in die Lage versetzt, die Sensoren für Gott zu haben, also offen und sensibel zu sein für das, was Gott möchte und seine Gegenwart wahrzunehmen. Und das gilt auch heute im Jahr 2015 in Dresden, dass wir ihn erleben können. Genau, dann möchte ich noch eines sagen, Ein zweiter Punkt, man kann Gottes Gegenwart auf eine unterschiedliche Art und Weise erleben. Also ich glaube, dass es das größte und erfüllendste und stärkste Empfinden ist, was ein Mensch haben kann, Gottes Gegenwart zu erleben. Und trotzdem ist es nicht immer so, dass Gott sich einen so zeigt, dass es einen völlig umhaut oder aus der Fassung bringt oder einen in den Himmel hochjauchzenden Zustand versetzt. Das passiert zum Glück auch. Aber manchmal ist es eben auch was ganz Stilles, zum Beispiel, dass ich die Liebe Gottes neu im Herzen spüren kann oder dass jemand Trost und Frieden findet, nachdem er vorher aufgewühlt und unruhig war. Oder wenn man in einer schwierigen Lebenssituation ist und wirklich die Krise kriegt, weil man nicht weiß, was man machen soll, dass dann Gottes Geist kommt und einem Weisheit schenkt und plötzlich sieht man genau, was zu tun ist. Auch so kann man Gottes Gegenwart erleben. Eine meiner Lieblingsstellen, was Gottes Gegenwart betrifft, im Alten Testament ist die Stelle, wo Elia Gott begegnet. Die lese ich euch nochmal kurz vor. Da heißt es, also Elia war geflohen, weil er Angst hatte vor der Königin Isabel, die ihn umbringen wollte. Nachdem er vorher einen großen Sieg für Gott errungen hat, haut er einfach ab. Und Gott ruft ihn zurück und sagt dann zu ihm, also Gott spricht zu Elia, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Aber der Herr war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Ich glaube nicht, dass das bedeutet, diese Bibelstelle, dass Gott immer nur in den leisen Tönen zu finden ist, sondern dass es einfach bedeutet, dass Gott sich auf eine unerwartete Art und Weise auch gerne offenbart und zeigen möchte. Genau, und als Schlusspunkt noch meiner Vorrede ist mir auch ganz wichtig, Gottes Gegenwart kann man nicht machen und nicht planen. Ich kann sicherlich in meinem Leben die Umstände günstig gestalten, um Gottes Gegenwart zu erleben, um Gott zu erleben. Ich kann mir zum Beispiel Zeit nehmen für einen Spaziergang mit ihm. Oder ich kann auch Dinge tun, die das behindert, dämpft oder erstickt, indem ich zum Beispiel mit anderen Menschen in Unfrieden und Unvergebenheit lebe. Oder indem ich vielleicht täglich 3-4 Stunden am Fernseher oder in sozialen Netzwerken verbringe. Genau, aber auch dann, wenn ich alles richtig mache, wenn ich der Gute und der Brave bin, ist es nicht garantiert, dass ich oder andere Menschen Gottes Gegenwart erleben. Das ist manchmal so. Zum Beispiel, ich gehe zum Beispiel gern spazieren so mit Gott. Das ist eine schöne Art für mich. Und manchmal bin ich da Gott auch emotional ganz nah, bin total erfüllt von dem, wie Gott ist, was er gemacht hat und wie er für mich ist. Und ein anderes Mal ist es recht emotionslos. Dann danke ich Gott zwar für die Schöpfung und ich bringe ihm meine Sorgen, aber ja, ich erlebe jetzt nicht so viel und auch das ist natürlich okay. Genau, aber dass das eben so ist, dass das unterschiedlich ist und dass man Gottes Gegenwart nicht machen kann, das soll uns nicht davon abhalten, Gott zu suchen und sich auszustrecken nach ihm und wirklich Räume zu schaffen in unserem Leben, in unserem Alltag, wo es möglich ist, Gottes Gegenwart zu erleben und zu erfahren. Und dazu möchte uns Andreas das Nächste sagen.
Ja, Micha hat es ja schon gesagt, Gegenwart Gottes erleben ist heute das Thema und mein Part dabei ist in der Schöpfung und in der Natur. Ich habe ein paar Dinge, die mir einfach eingefallen sind bei dem Thema, und zwar wenn ich Urlaub habe oder wir Urlaub haben, in den Bergen sind, wir wandern, haben dann Ausblicke, Bergbesteigungen sind anstrengend, aber es lohnt sich. Es sind einfach Dinge, wo man Gott ganz praktisch erleben kann, wo man sich darauf einlassen kann. Genauso das Gegenstück von den Bergen ist die Küste. Wenn man am Meer ist, das Meer ist eben, flach, keine Wellen, nichts. Kann aber auch andersrum sein, meterhohe Wellen. Und wenn man in so einem Sturm da mal an der Ostsee war, eine kurze Zeit, und dann sucht man einfach den geschützten Rahmen wieder. Eine andere Sache, Sonnenuntergang. Einfach in den Frieden hineinkommen, die Farbspiele miterleben. Und zur Gemeindefreizeit war ja der Christian Reschke mit da, und er hat mir einen wesentlichen Satz für heute hier mitgegeben. Gottes Wesen wird in der Natur sichtbar. Und da haben wir auch eine Sache erlebt. Meine Frau und ich, wir waren im Urlaub in Malchow am See, hatten eine Ferienwohnung unterm Dach mit einem fantastischen Ausblick über den See. Und eines Morgens, es war vorm Aufstehen, ohne Wecker, ohne alles, wäre ich munter und sehe so die Vorboten von einem Sonnenaufgang. Hab das meiner Frau erzählt. Schade, kein Fotoapparat gehabt, nichts. Und am nächsten Tag dasselbe Spiel. Ich hatte ein Fotoapparat auf dem Nachttisch. Und da wird der Stefan uns mal ein Bild dazu zeigen. Also ich habe ausnahmsweise mal die Uhrzeit eingeblendet. Das waren die Vorboten des Sonnenaufgangs. Das war für uns irgendwo ein Erlebnis. Wir hatten uns nie abgesprochen, keinen Wecker gestellt, nichts. Iris war auch munter. Wir haben das gesehen, haben uns rumgedreht, haben weitergeschlafen. Und jetzt kann Stefan mal das nächste Bild machen. Das war eine reichliche Stunde später. Da kam dann die Sonne durch. Das war für uns einfach ein Geschenk von Gott für uns. Auch wenn man es einmal verschlafen hat mit dem Fotoapparat, man hat eine zweite Chance. Wir waren echt beglückt, das so erlebt zu haben, vom Fenster aus, ohne jetzt das Haus zu verlassen, ohne große Aktionen zu machen. So, das war Beispiel aus dem Urlaub. Eine andere Sache haben wir in den letzten Monaten erlebt. Meine Frau und ich, wir wohnen am Stadtrand von Meißen, haben dort ein Haus und einen Garten. Haben den Garten auch so umgestaltet, wie wir das einfach wollen, wie wir uns wohlfühlen. Und wir hatten dieses Jahr die Situation, mein Vater erkrankte schwer, was letztlich auch zum Tod führte. Und wir hatten Krankenhausaufenthalte, Pflegeheim suchen, Mutter betreuen, also komplette Palette, die man da so an Bewegungen haben kann. Und uns ist es in dieser Zeit immer wieder gelungen, dass wir uns in den Garten zurückgezogen haben, dass wir dort uns darüber ausgetauscht haben, über unsere Erfahrungen, dass wir darüber gebetet haben, darüber traurig waren über den Zustand, aber dass wir auch zur Ruhe gekommen sind, indem wir dann einfach irgendwelche Schmetterlinge gesehen haben, die da am Jasmin wieder sind oder andere Sachen einfach beobachtet haben. Und wir sind dort ein ganzes Stück zur Ruhe gekommen, konnten uns auch darüber freuen und haben einfach gemerkt, hey, das ist nicht alles eure Schwierigkeiten, in denen ihr jetzt drinnen steckt, sondern Gott ist größer, er hat das alles unter Kontrolle. Eine andere Sache ist, dass ich eine 95-jährige Tante habe, die an Demenz erkrankt ist und nun nicht mehr allzu viel wahrnimmt. Und wenn man mit ihr im Heim spazieren geht, gibt es dort auch Grünflächen und sie registriert die Gänseblümchen. Guckt dir mal die Gänseblümchen an. Und ihr Kommentar noch dazu, man muss es nur sehen. Und das ist einfach eine Sache, wo wir am Trainieren sind, was ich auch gerne weitergeben will. Man muss es nur sehen. Da kann jeder seine eigenen Erfahrungen damit machen. Und ich denke schon, dass Gottes Wesen in der Natur für uns sichtbar wird. Der nächste, bitte.
Ich finde es total toll, was du gesagt hast, Andreas, weil es passt wirklich richtig gut zu meinem Thema. Bei mir soll es um Kreativität gehen. Wir haben im Lobpreis das Lied Farben gesungen und für mich ist es eines der tollsten Lieder, die für mich sagt, dass es richtig, richtig toll ist, kreativ zu sein, aber ohne Gott ist meine ganze Kunst und mein ganzes Können überhaupt nichts. Es ist nichts wert. Und in der Vorbereitung habe ich bei Wikipedia geguckt und im allgemeinen Sprachgebrauch sagt Wikipedia, ist kreativ, schöpferisch tätig sein. Und so, ich mache das gern so, wenn ich weiß, okay, ich muss irgendwas vorbereiten, dann gehe ich so ein bisschen mit dem Thema schwanger und ja, ist, ne? also ich bewege dieses Thema und bin dabei eigentlich so ein bisschen auch ins Staunen gekommen, dass eigentlich am Anfang jeder Kreativität, jeder schöpferischen Tätigkeit eigentlich Gott steht, dass er der Ursprung jeder Kreativität ist. Ich habe dann so an die Schöpfung gedacht und habe gedacht, Mensch, wie cool ist es eigentlich, wie Gott die Welt geschöpft hat, wie detailreich, wie detailverliebt er war, aber auch wie genial das durchdacht war. Und ich denke auch, dass Gott in jeden von uns eine ganz besondere Art von Kreativität hineingelegt hat. Für den einen ist es vielleicht Theaterspielen, für den anderen ist es Tanzen, Schreiben, Kuchen backen, Stricken, Holz bearbeiten, Malen. Und ich denke, wenn jeder so ganz genau in sich hineinhört, mal die Augen zumacht und mal drüber nachdenkt, dann wird er irgendeinen Punkt finden, womit er Gott einfach mit seiner Kreativität anbeten kann und da auch so ein Stück Gegenwart Gottes spüren kann. Genau. Für mich ist meine Art, Gegenwart Gottes zu erleben, schon auch das Malen. Und für mich ist es einfach ein genialer Augenblick, wenn ich spüre, dass Gott da ist, ich zwischen den Farben und der Leinwand einfach völlig verschwinde und ich einfach spüre, dass es völlig egal ist, wie lange das jetzt dauert, dass es völlig egal ist, wie spät es ist, dass es völlig egal ist, wie lange ich schon an dem Bild stehe. Es ist einfach nur schön, mit meinem Papa Zeit zu verbringen. Und das ist auch das, was der Micha schon gesagt hat, dass ich das überhaupt nicht produzieren kann, sondern dass es einfach passiert, dass es Geschenke von oben sind. Einfach heilige Momente. Genau. Und ich weiß, die Lenka, die hat gemalt. Und vielleicht mag sie ein, zwei Bilder vielleicht zeigen oder sagen. Magst du was sagen? Brauchst du Hilfe? Okay. Magst du das
haben? So, hallo, ich heiße Lenka. Ich bin hier vielleicht dritte Mal und ich komme aus der Tschechischen Republik. So, ich grüße von unseren Nachbarn. Und ich wohne in Radebeul seit September und arbeite mit Kindern im Kindergarten. Und vielleicht auch länger. Ich weiß noch nicht. Und heute, ich habe etwas gemalt. Ja. Das war das erste Bild, wenn ich heute morgen gekommen. Jesus kommt. Dann, das ist Feuer von dem Himmel. Und Regenbogen, offene Herz, und ein Pflanz von Samen, ja, und diese zwei, der Lobpreis, lebendige Wasser. Und da soll Blut von Jesus Herz. So, das ist alles.
Vielen Dank. Ich muss mal schnell auf meinen Zettelchen gucken, wer jetzt dran ist.
Danke, Micha. Okay, ich bin schon wieder hier vorne. Das letzte Mal für heute. Genau. Mein Teil ist Gottes Gegenwart erleben in der Gemeinschaft und in der Gemeinde. Genau, dazu vorne ran will ich einen Bibelvers stellen aus Apostelgeschichte 2. Die gläubig gewordenen Christen blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Genau, ich habe diesen Teil der Predigt mir rausgesucht, weil dass die Möglichkeit ist, wo ich Gott am stärksten erlebe. Das ist in kleinen Gruppen von Christen, immer dort, wo Raum ist, sich auszuprobieren, Fehler zu machen, von anderen zu lernen, wie sie Gott erleben. Genau, und die zwei Möglichkeiten, wo ich das am meisten erlebe, ist zum einen der Hauskreis. Und ja, ich denke, ihr wisst alle, was ein Hauskreis ist. Für die, die noch in keinem Hauskreis sind, möchte ich ermutigen, einen solchen zu suchen. Also für mich ist das eine coole Möglichkeit, mich zu beteiligen, Bibelverse zu besprechen, die ich ja so anders sehen würde oder anders auf mein Leben anwenden würde. Genau, wir lesen jetzt inzwischen seit 2 Jahren Matthäus und sind irgendwie bei Kapitel 8 oder sowas. Also wir entdecken da so viel Neues, dass wir quasi kapitelweise vorgehen und ja, einfach durch die... Wir lesen nicht nur Matthäus. Aber einfach durch den Austausch mit anderen, das finde ich cool, weil dadurch viele neue Sachen zusammenkommen. Genau, wir haben Christen in verschiedenen Stadien ihres Christenlebens, bringen da verschiedene Sachen rein. Und ja, Gott spricht einfach zu uns, indem wir uns über die Texte austauschen. Das begeistert mich und ja, hilft mir weiter. Genau wie es mir weiterhilft, im Hauskreis Gottes Gaben zu entdecken und anzuwenden. Also was so übernatürliche Gaben anbelangt, bin ich irgendwie eher Anfänger. Und von daher ja, sehne mich danach mehr Gott zu erleben. Und freue mich, wenn wir dann im Hauskreis Sachen ausprobieren können, wo ich denke, ach nö, schon wieder. Aber so hörendes Gebet füreinander oder solche Sachen, was wir regelmäßig praktizieren, ja, das fällt mir nicht leicht. Aber wenn es den Hauskreis nicht gäbe, würde ich es gar nicht machen. Von daher ja, finde ich es gut, da herausgefordert zu werden und Sachen auszuprobieren, die ich sonst eben nicht machen würde. Genau, und sich zu beteiligen, finde ich, kann man im Hauskreis auch gut, indem man einander dient. Das ist mehr so meine Art, Gott zu dienen, indem wir ja gucken, was hilft dem anderen. Und genau, in der Bibel steht es einfach ganz oft, dass wir einander dienen sollen. Von daher, wo ist es einfacher als im Hauskreis, wo wir keine Scheu haben, uns gegenseitig zu bitten, uns zu helfen und füreinander da zu sein. Ich denke, ja, unser Hauskreis besteht schon ziemlich lange und da ist die Scheu ziemlich klein, einander um was zu bitten. Genau, genieße ich voll, da Gott zu erleben und wir auch einander mit Gaben beschenkt, die wir dann uns gegenseitig einbringen können. Genau, außerdem finde ich im Hauskreis das Schöne, dass man seinem Leben immer wieder so ein bisschen eine Wende geben kann, nicht dabei stehen bleiben muss, wo man steht, sondern dass man ja neue Denkanstöße kriegt und dass man auch so ein bisschen seine eigenen Haltungen im Licht der Bibel betrachten kann, im Licht des anderen, dass man doch gespiegelt kriegt, wo man sich vielleicht irrt, wo man Sachen anders machen kann. Ja, dass wir mehr von Gott erleben und unsere Gottesbeziehung auch überprüfen können, verändern können und ja, einfach uns durcheinander zu inspirieren, so ein gottgefälligeres Leben zu führen, wenn Leute Zeugnis geben, da sich einfach inspirieren zu lassen und auch selbst das zu teilen, wo man was mit Gott erlebt hat, wo Gott einen verändert hat. Genau, das ist ja so eine Sache, die mich am Hauskreis noch reizt. Genau wie eine Sache, die ich ja jetzt einfach auch noch mehr entdecken möchte, die so eine Sehnsucht in mir drin ist, einfach so ein bisschen zu gucken, was war das urgemeindliche Christenleben, was haben die ersten Christen gemacht, kurz nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist und seinen Heiligen Geist zurückgelassen hat. Und ja, so die Kernelemente waren einfach die Verkündigung, die Hilfe und die Gemeinschaft. Und ich denke, das ist ein cooles Beispiel für uns, wo ich wieder hinkommen will, wo ich noch mehr lernen will, was davon verloren gegangen ist oder was ich inzwischen anders mache. Und ich denke, das ist auch so eine coole Gelegenheit, so ein Urchristenleben wieder im Hauskreis auszuprobieren. Vielleicht nicht unbedingt alles zu verkaufen und gemeinsam zu wohnen, aber vielleicht auch doch mal sehen, was Gott da so führt. Genau. Und nicht zuletzt so eine coole Sache im Hauskreis. Ich hatte vorhin gesagt, ich werde herausgefordert durch den Hauskreis in Sachen geistliche Gaben und ich wiederum versuche, den Hauskreis herauszufordern in Sachen Out-Einsätze und missionarischer Lebensstil. Genau, das ist auch so eine Sache, die ja, man vielleicht selbst nicht machen würde, sondern wo man Leute braucht, die einem helfen, zum einen einander zu unterstützen im missionarischen Leben, im Alltag. Ich meine, jeder hat tagtäglich mit Nichtchristen zu tun Und da finde ich es cool, wenn wir füreinander beten können, wenn wir einander Zeugnis geben können und auch Ratschläge erteilen können. Ja, aber natürlich auch solche expliziten Out-Einsätze. Meine Frau hat gesagt, Einsatz ist ein blödes Wort, aber mir ist noch kein so richtig guter eingefallen. Also können wir dann gerne mal ein Brainstorming machen, was dann ein besserer Begriff ist. Aber sei es jetzt im Dienst, ja, Dienst klingt doch so nach Arbeit. Genau. Also sei es im Hospiz oder im Asylbewerberheim oder auf der Straße, ist es eine Herausforderung jedes Mal wieder. Und ja, auch da finde ich es gut, einander zu ergänzen. Ich bin vergesslich und zerstreut und freue mich, wenn der Hauskreis mich da unterstützen kann. Und von daher, also hat jeder so seine Gaben. Und nicht zuletzt ist es Gottes Auftrag an uns, in alle Welt zu gehen. Und von daher ist es ja umso besser, wenn er uns die Gemeinschaft gibt, einander zu unterstützen, um was gemeinsam zu machen. Genau, das sind meine Gedanken zum Thema Hauskreis. Ein anderer Ort, Gemeinschaft zu haben, ist eine Zweierschaft. Das ist vielleicht nicht ganz so verbreitet in der Vineyard, zumindest hört man davon relativ wenig. Deswegen kurz, Zweierschaft heißt, man trifft sich mit einem zweiten Menschen in regelmäßigen Abständen, um ja miteinander Gemeinschaft zu haben. Ich habe das jetzt seit 1,5 Jahren mit dem Ingmar. Wir treffen uns ungefähr alle 3 Wochen zusammen, meistens an einem Abend tauschen uns aus, wie es uns geht. Das Ganze noch so ein bisschen intimer und zweisamer, als es in einem Hauskreis möglich ist. Ja, genau, wir reden über unsere schönen Sachen, über unsere Schwierigkeiten, können die bebeten und uns auch ermutigen, im eigenen Glaubensleben neue Schritte zu gehen. Also es ist eine ziemlich coole Sache, die ich empfehlen kann, auch auszuprobieren. Genau, wo Gott auch gegenwärtig ist, wo er gute Gedanken schenkt und ja, wo wir schon jedes Mal angesprochen werden, verändert werden, wenn wir uns getroffen haben. Genau, also es ist eine coole Sache, so eine Zweierschaft, die Gott auch schenkt. Genau, und es gibt sicherlich noch ganz viele andere Kleingruppen. Also das letzte Mal hatte ich mich mit Ingmar ausgetauscht, dass es noch viele Möglichkeiten gibt, sich in Gruppen zu treffen, die es in der Vineyard noch gar nicht gibt. Da, denke ich, ist auch noch viel mehr möglich. Also wenn eure Sehnsucht nach noch was ganz anderem steht, seid ermutigt, das auszuprobieren. Ich denke, Gott hat Gemeinschaft geschenkt und wir können es hier in der Gemeinde ausprobieren.
Genau, ich glaube, das kommt noch als Thema.
Genau. Das Thema, das ich mir ausgesucht habe, war übrig, insofern, weil der Andreas mir meins weggeschnappt hatte. Dachte ich so. Und ja, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich in Bezug auf Gemeinschaft mit Gott, aber ich kriege gleich die Kurve. Mein Thema ist die Beichte. Und was ich damit meine, ist, dass eine Person zu einer anderen Person geht, um die eigene Schuld zu bekennen, sie vor Gott als Sünde bekennt und dann den Zuspruch zu bekommen von dem anderen, im Namen Jesus sind dir deine Sünden vergeben. Bibelstellen für das, ich meine, dass das jetzt nichts Unbiblisches ist, denke ich, ist uns allen klar, aber ich sage trotzdem 2 Bibelstellen, das steht im Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Oder die ganz klassische Stelle für diese Vollmacht, die einfach der Jünger Jesu hat, ist, empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemandem behaltet, dem sind sie behalten. Die Beichte ist in allen traditionellen Kirchen ein Sakrament. Ein Sakrament bedeutet mal mit meinen Worten und salopp ausgedrückt, es ist etwas, wo Gott drin handelt. Auf eine wunderbare und geheimnisvolle Weise ist Gott der da drin wirkt und handelt. Und hier, denke ich, habe ich spätestens wieder die Kurve gekriegt zu Gottes Gegenwart erleben. Wie gesagt, am Anfang habe ich gedacht, na gut, das Thema war jetzt übrig bei unserer Auflistung, habe ich es halt genommen, habe dann aber gemerkt, dass das in meinem Leben oft eine ganz positive Rolle gespielt hat, die Beichte. Genau, klarstellen möchte ich noch, die Beichte ist keine Pflicht, sondern sie ist eine Hilfe. Oder ich sag mal, Beichte ist so ein blödes altmodisches Wort. Also das Bekennen vor einem Zeugen oder wie auch immer wir das jetzt ausdrücken wollen. Das ist keine Pflicht, sondern es ist eine Hilfe, die Gott uns anbietet, wenn wir mit unserer Schuld oder mit unseren Sorgen oder mit unserem Beladensein alleine nicht mehr klarkommen. Ansonsten gilt natürlich für den neutestamentlichen Christen, wenn ich Gott meine Schuld bekenne, dann vergibt er sie mir. Da brauche ich auch niemanden anderen. Aber manchmal ist es eben auch so, dass das nötig ist. Also wie gesagt, in meinem Leben war das mehrfach eine gute Gelegenheit, Gott zu erleben. Das erste Mal habe ich das erlebt. Ich bin während meiner Armeezeit als Bausoldat zum Glauben gekommen. Das sind etliche andere meiner Mitsoldaten zum Glauben gekommen. Und dann haben wir, weil es so viele waren, einen Grundkurs des Glaubens dort gemacht. Und einer dieser Themen bei diesem Grundkurs hatte diesen spröden Titel, die Bereinigung der Vergangenheit. Und da ging es sozusagen darum, mal alles auf den Tisch zu legen, was so war, was einen belastet. Und ich habe das also auch gemacht, so eine Lebensbeichte. Bin da zu einem der reiferen und auch ein paar Jahre älteren Mitsoldaten gegangen. Und das hat dann 3 oder 4 Tage bei mir gedauert, weil immer wieder Sachen hochkamen, wo ich dachte, Mensch, das hast du noch gar nicht erzählt. Und das hat im Endeffekt bei mir eine ungeheure Freude und Freiheit ausgelöst, als es vorbei war. Genau, und hat meinem geistlichen Leben wirklich einen Schub nach vorn gegeben. Genau. Das ist jetzt natürlich kein angenehmes Thema wie Schöpfung oder Naturerleben oder Kunst und Kreativität. Ja, das tut alles nicht weh. Beichte tut schon ein bisschen weh. Und weil es einfach zu tun hat mit inneren Kämpfen und weil es auch damit zu tun hat, ich gehe nicht zur Beichte, wenn ich mal einen schlechten Gedanken über Bruder oder Schwester XY hatte. Sondern da geht es ja meistens um Themen, die wirklich an die innere Substanz gehen und die an mir kratzen. Aber trotzdem ist es so, dass manchmal in meiner Vergangenheit, da kamen so Gedanken, auch später noch, Jahre später in meinem Christentum, da kamen so Sachen aus der Vergangenheit hoch, wo ich wirklich das Bedürfnis hatte, mit jemandem anderen drüber zu reden, das auf den Tisch zu packen, um das dann weglegen zu können. Und das ist einfach die Beichte. Und deshalb glaube ich, dass es doch auch hierher gehört, bei dem Thema Gottes Gegenwart erleben. Ja. Ich glaube, dass es auch noch Abstufungen von Beichte gibt. Also nicht nur dieses klassische, ich, Michael, gehe zum Seelsorger oder zum Bruder XY, sondern was Stefan gerade gesagt hat, Zweierschaft ist sicherlich auch ein Element, wo sowas vorkommen kann wie Beichte. Eben einfach das ehrliche Gespräch mit dem Freund oder Freundin, wo ich zusammensitze, wo man dann auf Themen kommt, die wirklich wichtig sind, die mein Innerstes angehen. Oder ich dachte auch an solche Sachen wie in der Gemeinde. Es kommt ein Wort der Erkenntnis. Auch mir ist es so schon gegangen. Da hatte jemand ein Wort vorne, das hieß, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und da ging mir so in dieser Versammlung, ich war so unter Verdammnis, gab es eigentlich gar keinen Grund dafür. Und dann bin ich da nach vorn gegangen und habe gesagt, ja, das Wort hat mich getroffen, weil mir geht's so, so und so. Auch das sind in meinen Augen so Abstufungen von Beichte, also wo man erleben kann, was es für einen Segen bringt, wenn man Dinge, die bisher Geheimnisse waren zwischen mir und Gott oder wie auch immer, dass ich die ans Licht bringe vor jemandem, dass ich das ausspreche, um das abzulegen. Genau. Also zusammengefasst wollte ich nochmal sagen, die Beichte ist eine Hilfe, die Gott uns anbietet, wenn wir allein nur schwer weiterkommen. Ich glaube, es steckt ein enormes Potenzial drin, um uns freizusitzen, um Sünden, Gebundenheiten, Ängste loszuwerden. Und sie gibt unserem Leben einen Schub nach vorn und bewirkt Freude im Herzen.
Mein Thema heißt Stille. Also Stille ist eine von vielen Möglichkeiten, durch die wir Gottes Gegenwart erleben können. Und um das erstmal so ein bisschen klarer zu machen, was meine ich denn mit Stille? Das Ruhigwerden, Schweigen, Gott anschauen, loslassen, in seine Gegenwart, in seiner Liebe ruhen. Also das umfasst das, was ich jetzt meine. Zeiten der Stille mit Gott. Schweigen, das könnte man auch übersetzen in dieses schöne Wort kontemplatives Gebet. Das liebe ich so sehr. Also da gibt es dieses Buch von Christian Reschke und Charles Bellow, wo er einige geistliche Übungen, Sachen, die schon in frühen Zeiten gemacht wurden in Klöstern, genau, dass die sozusagen wieder neu belebt wurden, wieder in das Gedächtnis gerufen werden, wie, auf welche Art man Gott erleben kann, Gottes Gegenwart erleben kann. Also kontemplativ heißt anschauen, betrachten. Kontemplatives Gebet heißt dann Gott anschauen, betrachten, sich auf ihn ausrichten. Also zum Schweigen braucht man Mut. Schweigen kann ja auch ein Zeichen von unausgesprochenen Dingen sein oder von Missstimmung. Mein damaliges, also als ich relativ jung im Glauben war, Schweigen hatte für mich einen negativen Unterton. War wirklich schlimm eigentlich, weil ich das zu Hause erlebt habe, dass sozusagen nicht geredet wurde miteinander, sondern man schweigte. Und, aber es war ihm kein gutes Schweigen. Es war ihm sozusagen nur, dass die Dinge unter den Teppich gekehrt wurden. Also es ist eigentlich wie eine logische Schlussfolgerung, wie man dann auch sein Leben mit Gott lebt. Dass man erstmal nicht daran denkt, still zu sein vor Gott, sondern man macht was. Also meine stillen Zeiten, wie man eben das so schön sagt, waren eigentlich eher gefüllt so mit Aktivitäten, was ja auch alles gut ist. Bibel lesen, beten, proklamieren, Psalmen lesen und so die ganzen Dinge, die man so tut. Und ich würde behaupten, jetzt so im Nachhinein, dass eigentlich ich totale Angst hatte vor Stille. Also selbst schon in der Beziehung untereinander fand ich das unglaublich furchtbar, wenn irgendwie nichts gesagt wurde, wenn das Gespräch abebbte. So, ja, ich fand es immer als peinlich, aber es hing eben damit zusammen, dass ich sozusagen kein gutes Bild davon hatte und das immer mit Problemen irgendwie behaftet war. Michael und ich, wir haben so vor ein paar Jahren eigentlich erstmalig, kann man schon sagen, damit richtig Kontakt bekommen zu diesen Ideen, auf welche Art kann man Gott erleben, kann man ihm begegnen, auf welche Art kann man beten, ohne ein Wort zu sagen zum Beispiel. Genau, also das war ganz spannend eigentlich, weil wir das gar nicht so kannten und haben auch Leute kennengelernt, die da schon Erfahrung drin hatten und dann Bücher, dann ein paar Artikel. Und das hat mich schon eigentlich total angezogen, also vom Fakt her so. Obwohl ich sagen musste, so das drückt auch ein Stückchen diese Angst aus vor Gott vielleicht auch, diese Angst, ich weiß ja gar nicht, was er denkt oder wenn er was sagt, was er sagt über mich, wenn ich still bin, wenn ich sozusagen mal nichts mache. Also heute ist das für mich eigentlich was total Befreiendes, dieses Gefühl zu haben, ich kann zu Gott kommen und muss nichts machen. So wie ich bin, ich muss keine Gebete formulieren, ich muss nicht, also einfach dieses Loslassen können, still sein können, ist für mich wie was völlig, ein völlig neuer Weg, den ich für mich auch entdeckt habe, als was Wunderbares. Es ist auch ein Stückchen raus aus dieser Leistungsorientiertheit. So, dieses, ich muss etwas tun. Also dieses kontemplative Gebet, da geht's eben ums Sein und nicht ums Tun. Also wenn zum Beispiel, wir wissen ja alle, dass Gott immer da ist, ja. Es ist ja jetzt nicht so dieses, wir müssen jetzt seine Gegenwart herbeiholen, sondern er ist ja immer da. Aber es gibt ja diesen Unterschied zwischen diesem Wahrnehmen, sich dessen bewusst werden, Gott ist da. Und ich erlebe das manchmal so, zum Beispiel, wenn ich mal ganz wenig Zeit habe, ich sage jetzt mal 5 Minuten, dann lege ich mich manchmal nur auf die Couch und sage einfach nur, danke Jesus, du bist da. Und wiederhole den Satz oder nicht oder und einfach nur nichts tun. Einfach nur loslassen und wissen, Gott ist da. Also nicht immer dieses Gefühl durchaus, man spürt, dass Gott da ist, ist nicht immer, auch manchmal, da ist nichts weiter, aber dieses Ausruhen, dieses Vertrauen zu haben, es ist gut, es tut mir gut. Ich muss ja kurz machen, aber also ich hätte da noch einige Dinge zu erzählen, aber die kann ich heute nicht erzählen. Ich will nur ein paar Sachen sagen noch. Was geschieht denn in der Stille? In der Stille ist das Erste, denke ich, das wirklich das absolut Ausschlaggebende. Meine Seele kommt zur Ruhe. Also das ist sozusagen für mich dieses Nichtstun, dieses Ausruhen, dieses Loslassen ohne Leistung, nur Dasein. Das, was in einer guten Beziehung, die gut funktioniert zwischen Freunden, zwischen Ehepartnern, toll ist, dieses Gemeinschaft haben können, wenn auch keiner ein Wort redet. Das ist genau dasselbe. Meine Seele kommt zur Ruhe. Und das Zweite ist, dass ich das manchmal erlebe, also vor allem, wenn ich länger Zeit habe und dafür mir mehr Zeit nehmen kann, das, was mich innerlich beschäftigt, das kommt dann hoch, wenn ich zur Ruhe komme. Weil das bohrt in mir oder es gibt mir Schmerz oder ich spüre, ich kann mit einer Situation nicht gut umgehen, ich fühle Hass gegenüber jemand anderen oder ich spüre, ich bin auf Gott sauer. Oder, also diese Dinge, das kommt dann einfach hoch, weil ich still bin. Merke ich eigentlich, oh, dann bringe ich die einfach raus und gehe wieder zurück in die Stille. Also einfach dieses Loslassen, rausbringen, um Vergebung bitten. Und was ist das Dritte, was passiert? Ich kann Gottes Stimme besser hören. Das ist das, was eigentlich völlig logisch ist, was eben passiert, wenn man wirklich zur Ruhe gekommen ist. Wir können hören das, was Gott uns sagt. Und ich glaube, das ist das total Nötige, was jeder von uns braucht. Dieses Wort Gottes für dich, dieses Wort Gottes, was Gott zu dir jetzt und hier redet, was genau in deine Situation hineinpasst, was sozusagen für dich ist, das richtige Wort. Diese Worte zu hören, das ist wirklich Leben. Das ist wirklich was, was dich frei macht, was dich tröstet, was Heilung bringt. Gott anschauen, Jesus anschauen, das verändert uns. Das ist kontemplatives Gebet. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Stille ist einer der vielen Wege, die es gibt, um in diese Gegenwart Gottes hineinzukommen, um zur Ruhe zu kommen und um seine Stimme zu hören.
Jetzt bestimmt, wie groß unser Hauskreis eigentlich ist. Wie viele Leute jetzt noch so kommen? Keine Angst, ich bin die Letzte. Genau. genau. Mein Punkt ist das Abendmahl. Und ich weiß nicht, jeder hat bestimmt von euch eine ganz verschiedene Geschichte mit dem Abendmahl so, wie ihr das erlebt habt, wie ihr geprägt seid. Und bei mir war das auch sehr vielfältig, was ich da schon so in meinem Leben mitbekommen habe. Also ich komme ursprünglich aus der Landeskirche und da war Abendmahl was total Heiliges. Also jetzt nicht negativ, aber es war schon so, ja, man steht im Kreis, es ist irgendwie düster, ernst. Meine Schwester und ich, als wir klein waren, wir durften nicht lachen und nicht reden. Man musste irgendwie still sein. Das war irgendwie eine komische Atmosphäre für mich so. Und ja, sehr heilig, sehr ernst. Genau, und dann später habe ich aber auch ganz viele andere Formen kennengelernt. Wir waren ein Jahr in einer Kommunität und da habe ich das total als so verbindend erlebt, so als familiäre Feier irgendwie, wo auch jeder so dem er das Brot gegeben hat, so mit Namen angesprochen hat. Das habe ich dort gelernt. Das war irgendwie, ja, so unser gemeinsames Ding. Das war ganz schön. Dann war ich in der Pfingstgemeinde eine Zeit lang, wo jeder aus so einem kleinen Schnapsgläschen irgendwie seinen Wein getrunken hat, was irgendwie auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig war. Genau. Und dann, ich kann mich erinnern an ganz tolle Abendmahle in der SMD zum Beispiel Ostermorgen früh bei Sonnenaufgang draußen mit ganz vielen Leuten oder auch mal beim Kirchentag mit zehntausenden Menschen im Stadion. Genau, oder ich war in Tessé, da wird jeden Morgenabend mal gefeiert, das war auch was ganz Neues für mich so. Und da war es eher ganz still, so was die Gabi gerade gesagt hat, ganz mehr Stille und wirklich so meine persönliche Begegnung mit Jesus jeden Tag. Und was mir gerade noch einfällt, ich war mit Gabi mal auf einer Fastenretreat und da haben wir nichts gegessen eine Woche lang, außer das Abendmahl, also die Hostie sozusagen. Das war unsere einzige Speise in der Woche und es war auch nochmal eine ganz tolle Erfahrung, ganz neu. Genau, und jetzt ist es so, dass wir im Hauskreis auch oft zusammen Abendmahl feiern oder im Stoffi-Team oder auch mit Freunden und so ganz viele verschiedene Aspekte. Ich denke, für jeden von euch ist auch was anderes wichtig so. Wenn ich euch jetzt fragen würde, verschiedene Menschen von euch, was ist dir das Wichtigste am Abendmahl, was bedeutet das für dich, dann würde wahrscheinlich fast jeder was anderes sagen. Und es ändert sich ja auch immer mal, was einem gerade vielleicht wichtig dran ist. Und ich habe so in den letzten 2 Jahren vielleicht, habe ich so eine besondere Sache für mich entdeckt, nämlich, dass ich oft morgens für mich alleine meine stillen Zeit Abendmahl nehme. Also ohne andere Menschen, einfach nur für mich alleine mit Jesus. Und dass das für mich so eine ganz neue Erfahrung war und auch so eine Kraftquelle. Also ich glaube, Kraftquelle ist das Wort, was ich jetzt gerade benutzen würde, um das zu beschreiben. Weil ich habe da irgendwie so, also ich habe so ein Buch gelesen über das Abendmahl und da ging es nochmal so schwerpunktmäßig, habe ich da gelernt, in dem Blut von Jesus ist wirklich sein Leben und es hat wirklich Kraft, wenn ich das in mich aufnehme. Es ist nicht nur ein Ritual, es schafft nicht nur Gemeinschaft, es ist nicht nur ein Symbol, es ist nicht nur eine Vergegenwärtigung von Vergebung, sondern es ist eine Realität, dass da was passiert, was in mich reinkommt. Genau, ihr wisst ja, also bestimmt im Alten Testament, dass die Israeliten kein Blut zu sich nehmen durften. Das steht zum Beispiel im 1. Mose schon. Nur Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut sollt ihr nicht essen. Genau. Denn was die Seele alles Fleisches betrifft, sein Blut, das ist seine Seele. Ich habe zu den Söhnen Israels gesagt, das Blut irgendwelches Fleisches sollt ihr nicht essen, denn die Seele allen Fleisches ist sein Blut. Also das Blut wird mit dem Leben gleichgesetzt. Und wenn man das in sich aufnimmt, dann vermischt sich das. Deswegen dürfen die das nicht. Aber Jesus sagt was ganz anderes, nämlich eigentlich fast das Gegenteil davon. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speis und mein Blut ist wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Also Jesus fordert uns dazu auf, weil sein Leben in dem Blut ist und deswegen, also in dem Wein ist, in dem Fall beim Abendmahl. Und dass wir sein Leben in uns aufnehmen können. Und genau, das ist sowas, was ich irgendwie voll oft brauche, dass ich merke, ich bin auch so jemand, der gerne Dinge selber so in die Hand nimmt und selber macht und aus eigener Kraft irgendwie schafft und alles so im Griff hat und oft genug klappt es auch, aber oft genug klappt es auch nicht. Und ja, dieses zu verstehen, ich muss das nicht aus meiner Kraft machen, sondern Jesus will es in mir sein, Jesus will es in mir machen. Nicht ich lebe, sondern Jesus lebt in mir, schreibt Paulus. Und das ist was ich voll gerne mehr erleben will, auch in meinem Leben. Und ich habe vor kurzem ein ganz tolles Buch gelesen von John Eldridge, kleiner Werbeblock, Der ungezähmte Messias. Super tolles Buch, hat mir sehr viel gebracht, weil das irgendwie so ganz neue Aspekte vom Leben von Jesus beleuchtet, die mich sehr, sehr begeistert haben irgendwie. Und am Ende, also der beschreibt die ganze Zeit, was Jesus so macht und man ist so voll begeistert und sowas. Und am Ende geht es dann darum, ja, was ist jetzt mit uns? Was bedeutet das für mich? Und er schreibt so, denken Sie einmal an Elektrizität. Wenn man die Kabel, die zum Haus führen, durchschneidet, hat man keine Energie. Denken Sie an Benzin. Wenn der Tank leer ist, bleibt das Auto stehen. Genau darum geht es, Jesus. Aber am besten denken Sie an Sauerstoff. Es ist eine Sache, von Sauerstoff umgeben zu sein, aber eine völlig andere, ihn auch in sich zu haben. Obwohl Sie ihn jeden Tag um sich haben, durch einen ganzen Ozean voll Sauerstoff schwimmen, werden Sie sterben, wenn er nicht in Ihrem Körper ist, sondern draußen bleibt. Genauso ist es mit Jesus. Ohne ihn ist unser Leben unvollständig. Wir brauchen ihn wie den Sauerstoff. Und er beschreibt halt so, dass wir oft versuchen, Jesus nachzuahmen oder das zu tun, was er getan hat, aus unserer Kraft. Und dass wir, dass wir uns anstrengen, dass wir uns bemühen, dass wir rödeln und dass wir oft dabei scheitern und dass es frustrierend für uns ist. Und genau. Und dann schreibt er aber so, und das fand ich total cool, das lese ich euch kurz vor. Die gute Nachricht ist folgende. Es war nie so gemeint, dass sie Christus nachahmen sollen. Nicht, wenn damit gemeint ist, dass sie ihr Bestes geben, so zu leben wie er. Das Geheimnis des Christentums ist an einer ganz anderen Stelle zu suchen. Christus lebt in uns. Wir sollen zulassen, dass sein Leben unser Leben wird. Seine Revolution äußert sich nicht darin, dass wir uns selbst verändern, sondern dass er uns verändert von Grund auf, wenn wir sein Leben empfangen und zulassen, dass er in uns lebt. Weinstock und Reben. Alles andere ist ein unmögliches Unterfangen. Und er schreibt dann so, dass er jeden Tag jeden Tag anfängt mit einem Gebet, was er jeden Morgen spricht. Und zwar heißt es: Herr Jesus, ich gebe dir heute mein Leben, damit du dein Leben darin führen kannst. Also wir geben unser Leben hin und Jesus ist der, der in uns lebt. Und ich merke, dass ich da oft in der Gefahr bin, das zu vergessen und das eben nicht zu machen, sondern selber zu leben. Aber oft genug erinnert mich Gott auch dran, weil ich es einfach nicht schaffe, weil ich nicht meinen Ansprüchen gerecht werde. Genau, und deswegen habe ich das oft gemacht, gerade in Zeiten, die stressig sind oder wo ich weiß, es kommen große Herausforderungen an dem Tag oder so, dass ich morgens eben Abendmahl genommen habe für mich, um mir das zu vergegenwärtigen, weil es ist eine Sache, das zu wissen, Jesus lebt in mir, und das vielleicht auch zu sagen oder zu proklamieren, das sind aber immer noch nur Worte. Und manchmal reichen Worte aber nicht aus, sondern wir brauchen was anderes noch, was Begreifbares irgendwie. Ihr wisst bestimmt, dass man am meisten lernt, wenn die meisten Sinne beteiligt sind. Und Gott weiß es natürlich erst recht, weil der hat es erfunden. Und mein Chef sagt immer, Gott ist der erste Erlebnispädagoge. weil er wusste das. Er hat mit seinen Jüngern ganz viel praktische Sachen gemacht, die sie selber erlebt haben. Und ich mache ein kurzes Experiment. Ich brauche mal einen Freiwilligen. Ist nichts Schlimmes. Tina, sehr gut. Pass auf, ich habe hier diese wunderschöne Praline. Was denkst du, wonach die schmeckt? Wenn du die so siehst, was kannst du dir vorstellen? Okay, Schokolade. Darüber hinaus? Was könnte drin sein? Also du hast keine Ideen. Du hast keinen Plan, wie es schmecken könnte. Was drin sein könnte, einfach so vom Aussehen jetzt. Was würdest du vermuten? Ja, das stimmt. Okay, du hast gesagt, du musst es kosten. Gut, dann mach das mal. Also da hast du bis jetzt gesagt Schokolade. Das wird wahrscheinlich auch so sein, aber jetzt darfst du mal essen und mal wirklich schmecken. Ich hoffe, sie schmeckt dir. Sehr schön. Ich habe jetzt keine mit Chili genommen. Okay, kannst du jetzt sagen, wonach es schmeckt? Beschreib mal. Okay.
Weiß.
Okay. Ihr hättet euch ja melden können, ne? Ich habe ja gefragt. Okay, noch was? Okay, also nussig und knuspern. Okay, super, du darfst ja aufessen und dich wieder hinsetzen. Dankeschön. Genau, also das war eine Crisp-Nusspraline. Genau, also vollkommen richtig entdeckt. Aber das Ding ist, wenn man die nur sieht, dann weiß man es halt einfach nicht. Ne? Man weiß es erst, wenn man es wirklich isst und wirklich auf die Zunge zergehen lässt und in sich aufnimmt. Genau, dann merkt man es. Und genauso ist es, denke ich, auch mit dem Abendmahl. Also in Psalm 34 steht: Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Und es wird oft am Anfang vom Abendmahl gesagt, so als Einladung. Und das finde ich cool, weil das halt ja so dieses Praktische so rüberbringt auch. das ist was Gutes, was Gott uns tut. Es ist nicht irgendwas eher Komisches, Ernstes, ganz Schlimmes, sondern es ist was Gutes. Genau. Und wir werden jetzt gleich noch auch zusammen Abendmahl feiern. Das haben wir uns so überlegt, dass es cool ist, so zum Abschluss. Und ich will euch einladen, einfach heute mal diesen Aspekt so für euch auch im Kopf zu haben dabei. Zu merken, das bewusst so zu sehen auch. Jesus tauscht sein Leben mit eurem. Er gibt euch sein Blut, er gibt euch sein Leben. Ihr nehmt es in euch auf, ihr lasst es auf der Zunge zergehen.